Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Gesa Ufer, hallo. IKEA wird 80 Jahre alt in diesem Jahr. 1943 gründete der damals 17-jährige Schwede Ingvar Kamprad das Unternehmen, und zwar aus einer elterlichen Scheune heraus. Also klassischer Start-up-Vibe. Zunächst hat er da Kugelschreiber und Nylonstrümpfe verkauft, dann aber eben auch recht schnell Möbel. Vor allem hat er die verkauft zunächst in Småland, also da in der Nähe. 1955 erschien dann aber auch schon der erste IKEA-Katalog. Der war insofern besonders, als dass er die Möbel nicht mehr losgelöst und freistehend gezeigt hat, sondern eingebettet in ganze Räume, die sich dann also komplett nachkaufen ließen. Und genau um diese Zeit begann dann auch das System, Möbel als Bausätze zum Selbstbauen anzubieten, was diese Möbel natürlich auch nochmal billiger und erschwinglicher für alle gemacht hat. Jetzt hat das Möbelhaus natürlich in gewisser Weise dadurch eine Demokratisierung gebracht. Die Frage ist denn auch eine Nachhaltigkeit, und wie sieht's eigentlich aus in Sachen Design? Sind das lauter Design-Klassiker, die da entstanden sind in den vergangenen 80 Jahren? Oder kann man sagen, es sind inzwischen eher unter den Fachleuten Design-No-Gos? Genau diese Fragen, die habe ich mit Claudia Banz diskutiert. Sie ist Kuratorin am Museum für Kunstgewerbe hier in Berlin. Und von ihr wollte ich zunächst wissen, ob sie eigentlich selbst IKEA-Möbel in ihrer Privatwohnung hat.
Na klar, IKEA hat mich durch die verschiedenen Phasen meines Lebens begleitet. Als Studentin hatte ich die berühmte Starterbox, das ist schon ein paar Jährchen her. Dann hatte ich auch mal einen dieser schönen Glastische. Und das Billigregal haben wir natürlich auch zu Hause.
Und haben Sie das möglicherweise auch in Ihrer Sammlung im Kunstgewerbemuseum, das Billigregal?
Also hier in Berlin haben wir das nicht, aber ich habe vorher in Hamburg gearbeitet und da hatten wir das sehr wohl in der Sammlung.
Als diese Möbel auf den deutschen Markt kamen, da müssen sie ja sagenhaft modern gewirkt haben. Sie sind das Gegenteil von dem, was wir so schön Gelsenkirchener Barock nennen. Sie sind geprägt von dieser klaren skandinavischen Formensprache. Hat IKEA den Deutschen vielleicht sogar insgesamt ein bisschen mehr Geschmack beigebracht?
Also so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber was man durchaus sagen kann, ist, dass IKEA absolut mit wichtigen Themen, mit wichtigen Slogans aufgetreten ist. Sie haben es schon erwähnt, demokratisches Design und die Idee, den Alltag der Menschen schöner zu machen. Und vor allen Dingen, es gab einen Slogan in den, ich glaube, 70er Jahren war es schon, not for the rich, but for the wise. Also die Idee, dass wirklich jede Familie unabhängig von ihrer finanziellen Situation in der Lage sein sollte, sich ein schönes Heim einzurichten. Und diese Idee des demokratischen Designs, auch diese Idee, massenkompatibel zu produzieren, das ist allerdings nicht neu, das kommt auch nicht aus Schweden, sondern tatsächlich sogar aus Deutschland. Da wurde nämlich 1907 bereits der Deutsche Werkbund gegründet. Das war eine Vereinigung von Architekten, Produzenten, industriellen Designern, aber auch Politikern, und die haben nämlich genau darüber nachgedacht, wie können wir für die breite Masse gutes Design, made in Germany, entwickeln und haben dazu auch immer wieder Ausstellungen gemacht. Sie haben Kataloge herausgebracht. Also all diese Ideen, die hat ja dann quasi auch IKEA später aufgegriffen. Bauhaus ist den meisten auch ein Begriff. Also demokratisches Design, Schönheit im Heim. Das waren durchaus, also sag ich mal, war im deutschen Einrichtungsgedankengut verankert. Aber IKEA hat es tatsächlich geschafft, auch durch ein geschicktes Marketing, muss man sagen, sich zu einem wichtigen Bestandteil der Populärkultur auch in Sachen Einrichtung zu etablieren. Und ich glaube auch gerade in Deutschland, eben weil es da schon diese Idee des demokratischen Designs durch den Werkbund gab.
Interessant. Also tatsächlich lieben die Deutschen ja IKEA ganz besonders. Und IKEA seinerseits spielt ja auch dann doch sehr geschickt so mit diesem sympathischen skandinavischen Image. Auch so wesentliche Leistungen wie Transport und Montage hat IKEA ja geschafft, ganz geschickt auf die Kunden zu verlagern, die dann ja ihrerseits sogar noch mal zufriedener sind, wenn sie selbst also diesen Imbusschlüssel angelegt haben und sich vielleicht sagen können, was man selbst gemacht hat, das ist ja auch mehr wert. Also das ist auch tatsächlich etwas, was diese Möbel im eigenen Heim dann möglicherweise wirklich noch mal wertiger macht, ne?
Ja klar, also es hat ja in einer gewissen Weise, auch wenn es vorgefertigte Möbel waren und die man nach einem bestimmten Prinzip zusammenbauen musste, also hat ja auch diese Idee der Kreativität, des Schöpfertums angeregt. Und man muss aber auch hier sagen, diese DIY-Culture, also do-it-yourself, das war durchaus auch etwas, was schon in der Welt war. Also es gab zum Beispiel in Amerika auch in den 60ern diesen Whole Earth Catalog. Das war so eine Art von Ratgeber, wo alle möglichen Tools vorgestellt wurden, Werkzeuge und vieles mehr, um eben Sachen selbst zu machen. Das war schon in der Kultur, sag ich mal, der 50er und 60er ja auch verankert. Und in Deutschland ist ja dann daraus auch das Bauhaus, was viele ja auch, also diesen Heimwerkermarkt, den viele ja auch mit dem historischen Bauhaus verwechseln, entstanden. Und das hat ja auch Hochkonjunktur. Also Selbstmachen ist ein ganz wichtiges Thema auf alle Fälle.
Was genau würden Sie denn sagen, unterscheidet einen hochpreisigen Marcel Breuer-Stuhl von einem geschickt designten IKEA-Möbel?
Puh, das ist eine gute Frage. Die kann man gar nicht so pauschal beantworten, würde ich sagen. Also Marcel Breuer war natürlich schon ein ingeniöser Designer, der auch die Idee für Stahlrohrmöbel zuerst entwickelt hat. Dazu hat ihn angeblich der Lenker seines Fahrrades inspiriert. Also das spielt ja auch immer eine ganz wichtige Rolle in der damaligen Zeit. Also der Entwurf, das ist so wie in der Kunst, so die erste Skizze, der geniale Wurf. Und es gibt durchaus einige IKEA-Möbel, die auch eben als Designklassiker inzwischen durchgehen. Das Billy-Regal gilt ja inzwischen auch als Klassiker, weil es einfach so schlicht ist, so reduziert, minimalistisch im Entwurf. Wobei man sagen muss, was IKEA-Möbel natürlich schon auszeichnet, ist die Massenproduktion.
Genau, und es ist wahrscheinlich doch auch der Punkt, dass sie eben nicht für die Ewigkeit gebaut sind, sondern im Grunde echt wirklich fast wie so Saisonware. Sie haben einen so günstigen Preis, dass es dazu einlädt, nicht besonders nachhaltig verwendet zu werden, oder?
Ja, da ist natürlich schon eine Gefahr, wie bei allen kostengünstigen Produkten. Das betrifft ja also nicht nur Möbel, sondern zum Beispiel auch die Bekleidungsindustrie. Und da, das ist tatsächlich sehr gefährlich, wenn Dinge eben günstig sind, dann assoziiert man damit nicht wirklich einen Wert oder eine Wertigkeit und man assoziiert damit auch nicht zwingend Langlebigkeit. Und es ist ja auch nicht unbedingt intendiert. Also es gibt ja diese sehr geschickten Marketingkampagnen, nicht Stop Dreaming, Start Living, also wo auch immer wieder zum Shoppen angeregt wird. Und also dieses Shopping sozusagen als Ausdruck der eigenen Identität, das sind ja alles auch so Strategien, die ganz eng mit unserem alten Trieb des Jagens und Sammelns verbunden sind, nicht? Also die Neuromarketing-Kollegen sind da extrem geschickt. Und ja, je billiger die Dinge, desto weniger wollen wir sie behalten. Und das ist tatsächlich das Problem. Also das ist natürlich nicht sehr nachhaltig. Und ich würde sogar so weit gehen, es wird ja viel Wert auf Nachhaltigkeit in der Produktion gelegt. Aber ich glaube, um wirklich nachhaltig sein zu können, müssen wir am Ende also unser ganzes Konsumverhalten überdenken.
Jetzt haben wir bisher aber trotzdem, finde ich, eine überwiegend positive Bilanz gezogen, gerade wenn es um die Wertigkeit des IKEA-Designs geht, sind Sie eigentlich pro IKEA?
Tricky Frage. Also ich bin nicht komplett pro IKEA, ich bin auch nicht komplett dagegen. Ich denke, die Idee, also dieses demokratischen schon zu günstigen Preisen, viele Menschen dazu zu ermächtigen, sich überhaupt einrichten zu können, das ist schon mal ein per se guter Gedanke. Und die Produkte, also in den 70er Jahren hatte IKEA noch extrem zu kämpfen mit dem Image der schlechten Qualität. Daran haben sie ja schon sehr gearbeitet. Auf der anderen Seite, wie ich es bereits gesagt habe, finde ich es natürlich schon bedenklich, wenn immer wieder zu neuem Kaufen angeregt wird, weil das ist tatsächlich per se überhaupt nicht nachhaltig. Und da Ja, also da schafft es IKEA natürlich schon, uns immer wieder zu verlocken. Brauchst du nicht doch noch hier was Neues und da was Neues? Und das, das finde ich schon, das hängt aber grundsätzlich mit unserem Konsumverhalten, wie es sich in der Nachkriegszeit oder seit den 50er Jahren entwickelt hat, zusammen. I shop, therefore I am. Also das ist das große Credo unserer Zeit. Und ich glaube, das müssen wir mal grundlegend überdenken.
Der Möbelkonzern IKEA wird 80. Wir haben mit der Kuratorin vom Museum für Kunstgewerbe in Berlin, Claudia Banz, über die schwedischen Möbel für die Massen gesprochen. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Dankeschön.
Und wenn Ihnen, die Hörerinnen und Hörer, dieses Gespräch gefallen hat, dann denken Sie doch mal darüber nach, den Kompressor als Podcast zu abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich in der DLF Audiothek. Wenn Sie die noch nicht kennen, wird es höchste Zeit. Eine wahre Fundgrube an Ohrenschätzen.